Das sechste Gebot, wie sollen Männer und Frauen einander begegnen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sechste Gebot lautet, du sollst nicht die Ehe brechen. Von seinem Wortlaut her ist das sechste Gebot zunächst einmal ganz eng und sehr konkret gefasst, insofern es sich nur auf die tatsächliche eheliche Untreue beschränkt und sie dem Willen Gottes widersprechend erklärt. Uns allen ist aber aus dem Religionsunterricht schon bekannt, dass das sechste Gebot den gesamten Bereich der menschlichen Sexualität umfasst und bereits die Keuschheit und Schamhaftigkeit gebietet und damit schon die Unkeuschheit und die Unschamhaftigkeit als Sünde erklärt. Dieser erweiterte Geltungsbereich, übrigens nicht nur des sechsten Gebotes, sondern überhaupt aller zehn Gebote, hat seinen Grund in dem universalen Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Das heißt, du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüt und aus allen deinen Kräften. Dies ist das erste und größte Gebot. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle zehn Gebote, die jeweils nur Einzelvorschriften sind, erscheinen nun nur noch als Konkretisierungen dieses umfassenden Liebesgebotes und müssen deshalb auch im Lichte dieses Liebesgebotes erklärt und verstanden und ausgelegt werden. Nämlich, du sollst Gott und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Sexualität als eine jeden Menschen maßgeblich prägende und bestimmende Kraft. Die Sexualität gehört wesentlich zu jedem Menschen. Jeder Mensch ist schon von Schöpfungs wegen ein sexuelles Wesen, denn als Mann und Frau schuf er, nämlich Gott, sie, wie schon es in den ersten Worten der Heiligen Schrift heißt. Den Menschen gibt es niemals nur als Menschen, das heißt nur als Abstraktion, sondern immer schon als Mann oder als Frau. Das heißt, der Mensch ist also von Schöpfungswegen immer schon durch sein natürliches Geschlecht sexuell unveränderbar definiert. Und so kommt er bereits auf die Welt. Die Sexualität des Menschen ist etwas, was sein ganzes Wesen und Dasein in einer sublimen Weise beeinflusst. Die Sexualität ist keine Erfindung des Menschen und nur das etwa, wozu Menschen es machen oder wozu sie es gerne hätten. Insbesondere ist sie nicht das erstrangige Lust- und Spaßpotenzial des Menschen, sondern eine von Gott gewollte geschöpfliche Wesensart des Menschen und zwar für beide Geschlechter verschieden. Zu den Menschen gehören viele natürliche Kräfte. Triebkräfte, Gemütskräfte, sein Temperament und seine Leidenschaften und so weiter und so weiter. Und von denen ist die Sexualität von ganz besonders hoher Energie, weil sie die Fortpflanzung und damit den Fortbestand des Menschengeschlechts überhaupt gewährleisten soll. Woraus auch wieder deutlich wird, dass die Sexualität nicht einfach willkürlich konterkariert werden darf, wie das durch den Gebrauch der künstlichen Empfängnisverhütungsmittel ja geschieht. Die Sexualität des Menschen ist also immer zutiefst mit dem Geheimnis des menschlichen Lebens und seines Fortbestandes innerhalb dieser Gattung verbunden. Die Ambivalenz der Sexualität. Wenn der Bereich der Sexualität aber so bedeutsam ist, dann hat das auch mit der hohen Energie dieser Triebkraft zu tun. Diese birgt nämlich ein erhebliches Gefahrenpotenzial in sich. Alles, was uns der liebe Gott schenkt, sei es unsere Sexualität, sei es unsere Vernunftkraft, sei es unsere Freiheit oder was auch immer, all das ist in einem gewissen Sinne hochgefährlich. Und umso gefährlicher, je kostbarer und höher der Wert ist. Denn diese Werte sind dem Menschen ja zum Leben geschenkt, damit er sie alle in den kostbaren Dienst des Lebens stelle. Denn Gott ist ein Gott des Lebens. Ja, er ist das Leben. Und er will ja für alle Menschen nichts anderes als die für uns unvorstellbare Fülle des Lebens. Der Mensch hat allerdings die Möglichkeit, die Gaben Gottes zu missbrauchen, sie sogar in ihr Gegenteil zu verkehren, sodass diese Güter, die uns Gott zum Leben geschenkt hat, eine geradezu verheerende, zerstörerische, ja tödliche Wirkung entfalten können. Die Gaben Gottes sind also offenbar ambivalent. Sie sollen uns von Gott her alle zur Fülle des Segens gereichen. Sie können uns aber auch zum Fluch und zum Verderben werden. Das ist übrigens wie bei Arzneimitteln auch oder bei technischen Hilfsmitteln, die alle ihre positive Wirkung nur entfalten können, wenn man sich auch an die Anweisungen hält. Andernfalls kann es, wie wir alle aus der täglichen Erfahrung wissen, auch da tödlich enden. So sind zum Beispiel der absolute sichere Schutz gegen AIDS nicht etwa die Kondome, sondern der Gehorsam gegenüber dem sechsten Gebot. Es gibt keine freie Sexualität, die jeder nach seiner Fasson selbst gestalten könnte, ohne dabei im Maße seines Abweichens von der Schöpfungsnorm selbst Schaden zu nehmen. Der ungeordnete Gebrauch der Sexualität ist deshalb auch immer eine Sünde, ja sogar nicht selten eine ganz schwere Sünde. Mit der Sexualität des Menschen steht, etwas zugespitzt ausgedrückt, immer die Fülle des Lebens oder dessen Verderben auf dem Spiel. Man muss wohl kaum noch erwähnen, dass die ungeordnete Sexualität für Menschen lebensbedrohlich werden kann und auch schon oft, und jeder Fall ist immer einer zu viel, geworden ist. Die Fragestellung des heutigen Themas lässt ja schon erkennen, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wie die beiden Geschlechter miteinander sexuellen Umgang pflegen können. Aber deshalb ist noch nicht jede Möglichkeit schon gut und richtig, weil doch nicht jede Betätigung der menschlichen Sexualität auch schon eben dieser Gebrauchsanweisung, von der ich gerade sprach, nämlich der Schöpfungsordnung Gottes und auch der Würde des Menschen entspricht. Der Mensch kann eben auch im Umgang mit seiner Sexualität mehr, als ihm selbst und auch anderen zuträglich ist. Und ein ungeordneter Umgang mit der Sexualität ist zerstörerisch, nicht nur selbstzerstörerisch, sondern mit einem bestimmten Grade auch sogar für eine ganze Gesellschaft und Kultur. Für ein Kraftwerk, wie es die menschliche Sexualität ist, bedarf es deshalb auch starker Sicherungen. Deswegen ist es unabdingbar notwendig, diesen Kräften dann auch die notwendigen Zügel anzulegen. Denn wenn sie ungebremst überborden, dann entfalten sie innerhalb einer Gesellschaft nicht ihre lebensspendenden Kräfte, sondern ihre zerstörerische Macht. Das sehen wir an unserer Gesellschaft. Und wir wissen auch, dass der ungeordnete, überbordende Sex sogar schon hohe Kulturen hat zugrunde gehen lassen. Wenn also die kirchliche Morallehre unter dem sechsten Gebot zu strenger Disziplin und Ordnung anhält, dann weiß sie sehr wohl, warum sie das tut. Es geht nämlich nicht darum, den Menschen die Lebensfreude zu vergällen, sondern um dem Leben gerade in rechter Weise zu dienen. Mit der Sexualität des Menschen steht aber nicht nur das Leben in einem umfassenden, also irdisches und natürliches Leben auf dem Spiel, sondern schon die Würde des Menschen. Die Sexualität als Bedrohung der Menschenwürde. Mann und Frau müssen gerade im sexuellen Bereich einander immer liebevoll begegnen. Das heißt aber mit Ehrfurcht und Hochachtung, vornehm, fein, nobel, ja christlich kultiviert und nicht einfach nur triebhaft wie die Tiere. Ein Tier handelt trotz seiner tierischen Triebhaftigkeit doch immer nur seiner tierischen Natur gemäß. Der Mensch kann aber gerade aufgrund seiner personalen Qualitäten, die ihn ja doch wesentlich über das bloße Tiersein erheben, nämlich seiner Erkenntnis und seines freien Willens, sogar noch unter das Niveau eines Tieres abstürzen in seinem Verhalten. Ein Mensch kann nicht nur brutale und unmenschliche Verbrechen an anderen Menschen begehen, wie wir ja alle wissen, Er kann sich auch sexueller Praktiken bedienen, die einfach deshalb widermenschlich sind, weil sie absolut unter seiner menschlichen Würde sind. Von den sexuellen Perversionen der Menschen könnten sich die Tiere manchmal sogar noch eine ganze dicke Scheibe abschneiden. Wir leben in einer Gesellschaft, die zwar nicht müde wird, sich immer wieder für den Schutz der Menschenwürde anheischig zu machen, aber gleichzeitig macht sie schon in ihren eigenen staatlichen Institutionen, nämlich in der Schule, sogar schon Schulkinder mit allen möglichen sexuellen Praktiken bekannt, von den Medien gar nicht zu reden. Freilich gelten in unserer Gesellschaft Perversionen nicht als solche und schon gar nicht werden sie als solche bezeichnet. Die Menschen machen sich heute abhängig vom Genuss der Gelüste ihres Fleisches und damit zu Sklaven der Lust. Sie verkaufen sich selbst als geistbegabte, personhafte Wesen und ihre Freiheiten, damit auch ihre Würde als Menschen an das sterbliche Fleisch und seine Lust und ordnen so ihren Geist dem Fleisch unter. Die Menschenwürde wird keineswegs nur durch totalitäre und menschenverachtende Regime missachtet, wie das ja so gerne von der selbstgerechten Politik uns suggeriert wird. Die Würde des Einzelnen kann ein Dritter eigentlich gar nicht verletzen, sondern nur jeder selbst seine eigene Würde durch die Sünde. Und dabei kann er sich sogar noch sehr wohl fühlen. Ein Dritter kann meine persönliche Würde als Mensch nur missachten, aber nicht verletzen. Merkwürdigerweise wird die Ausübung der menschlichen Sexualität mit dem Gedanken der Menschenwürde, soweit ich jedenfalls sehe, eigentlich überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht. Dabei steht genau diese Menschenwürde im Bett, auch im Ehebett, immer auf dem Spiel. Es gibt zwar schon seit inzwischen Jahrzehnten in unserer Gesellschaft ein sehr breites Spektrum von Formen sexuellen Zusammenlebens, aber nur eine Weise entspricht der göttlichen Ordnung, nämlich die vor Gott und seiner Kirche gültige sakramentale Ehe. Und auch nur dann, wenn ihre Ausübung auch der göttlichen Schöpfungsordnung entspricht. Die menschliche Sexualität hat nur in der vor Gott gültigen Ehe ihren Platz. Jede sexuelle Betätigung außerhalb einer vor Gott gültigen Ehe ist immer Sünde. Und ein sexuelles Verhalten wird nicht schon deshalb geheilt, weil es noch schlimmeres Fehlverhalten gibt. Ich sage das deshalb so ausdrücklich, weil mir diese merkwürdige Logik einmal in Anführungszeichen gesprochen, immer wieder schon einmal begegnet ist. Gut ist nur, was wirklich gut ist. Und das Schlechte ist nicht gut und wird auch nicht etwa schon deshalb gut, weil es andere noch schlimmer treiben. Es gibt also sozusagen einen Numerus Clausus von Formen von interpersonaler, leibseelischer Lebensgemeinschaft, insbesondere der Vereinigung und Einheit von Mann und Frau. Und diese Form ist einzig, allein und ausschließlich die vor Gott gültige Ehe. So hat es der Schöpfer selbst verfügt und keine staatliche Gewalt hat das Recht, auch andere quasi-eheliche Lebensgemeinschaften in Anführungszeichen beziehungsweise Partnerschaften, nochmal in Anführungszeichen, wie das heute so heißt, zu begründen und schon gar nicht sie auch noch der Ehe von Mann und Frau gleichzustellen. Was uns diesbezüglich unsere Gesetzgeber in den vergangenen Jahren beschert, um nicht zu sagen zugemutet haben, ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift für Gott ein Gräuel. Der Apostel Paulus wird sehr deutlich, wenn er sagt, täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben. 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 9 folgende. Die sexuelle Lust hat sich in unserer Gesellschaft schon lange zum Götzendienst entwickelt. Der hohen Würde der Eheleute selbst, der Heiligkeit der sakramentalen Ehe mit allem, was dazu gehört, auch der ehelichen Begegnung, wird allein der gottgewollte Vollzug der ehelichen Begegnung innerhalb der sakramentalen Ehe gerecht und vermag ihm alleine zu genügen. Jede Form sexuellen Zusammenlebens außerhalb einer vor der Kirche gültigen Ehe ist eine schwere Sünde und schließt vom Empfang der Sakramente unbedingt aus. Wir müssen die ungezügelte sexuelle Triebhaftigkeit unserer gebrochenen menschlichen Natur mit Hilfe der göttlichen Gnade domestizieren, integrieren und kultivieren. Und das gilt nicht nur für unsere Sexualität, sondern für alle unseren natürlichen Kräfte überhaupt. Es gibt nicht nur eine menschliche, und zwar schon durch die Erbsünde erheblich geschädigte natürliche Sexualität, sondern auch eine durch die Gnade Gottes selbst erlöste und christlich kultivierte Sexualität. Schamhaftigkeit und Keuschheit. Mit dem sechsten Gebot verbinden wir gleichsam von selbst solche Worte wie Schamhaftigkeit und Keuschheit. Sie betreffen praktisch die unsichtbare Innenseite dessen, was sich dann nach außen hin nicht selten gerade auch als deren Gegenteil, nämlich als Unschamhaftigkeit und Unkeuschheit manifestiert und immer eine Sünde ist. Die Schamhaftigkeit ist nicht dasselbe wie die Keuschheit. Die Schamhaftigkeit ist ein angeborener Instinkt im Menschen, der diesen schon vor der Unkeuschheit schützen soll. Insofern ist also die Schamhaftigkeit auf die Keuschheit hin und ihr vorgeordnet. Die Unkeuschheit setzt sich dagegen immer schon über die Schamhaftigkeit hinweg. Die Schamhaftigkeit ist gewissermaßen der angeborene Schutz. Schutz, den Gott den Menschen schon von Natur aus macht, nachdem in ihm aufgrund der Erbsünde die Begierde geweckt wurde, die auch durch die Taufe nicht ausgelöscht wird. Die Schrift sagt, beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Genesis 2,25. Erst nach dem Sündenfall erkannten beide, dass sie nackt waren. Das waren sie ja auch vorher schon. Aber bis zu ihrem Sündenfall hat sie das nicht affiziert. Vielmehr hatten sie bis dahin ein selbstverständliches Verhältnis zueinander, das noch nicht durch die Begierde geprägt und vergiftet war. Erst die Sünde machte beide voreinander schutzbedürftig. Der Sündenfall ist im Paradies gleichsam die Geburtsstunde des Schamgefühls. Denn dieser Sündenfall macht das Schamgefühl erst notwendig. Bei der Schamhaftigkeit geht es um den Schutz des höchstpersönlichen, einmaligen und unverwechselbaren einer jeden Person, das nicht preisgegeben werden will. Die Schamhaftigkeit bezieht sich also keineswegs nur auf den sexuellen Bereich. Die Person will Subjekt und Individuum sein und bleiben, will sein und bleiben, was sie ist, und nicht zum Objekt für andere werden. Es ist nicht von ungefähr, dass man den sexuellen Bereich als intim, das heißt aber zu innerst, das heißt aber als höchstpersönlich bezeichnet. Der Leib des Menschen ist eben keine Schau, kein Schau- und Lustobjekt und schon gar nicht der Leib der Frau. Wofür und vor wem schämen wir uns denn eigentlich? Schämen wir uns nur vor den anderen Leuten oder auch vor dem lieben Gott für unsere Sünden? Der Epheserbrief sagt, von Unzucht aber und Schamlosigkeit jeder Art und von Habgier soll bei euch, wie es sich für Heilige gehört, nicht einmal die Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für euch, sondern Dankbarkeit. Denn das sollt ihr wissen. Kein unzüchtiger, schamloser oder habgieriger Mensch, das heißt kein Götzendiener, erhält ein Erbteil am Reiche Christi und Gottes. Niemand täusche euch mit leeren Worten. All das zieht den Zorn Gottes herab. Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 3 bis 6. Darum, so sagt der Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5 folgende, darum tötet, was irdisch an euch ist. Die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaften, die bösen Begierden, all das zieht den Zorn Gottes nach sich. Zoten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Die Keuschheit. Die Keuschheit ist wie auch die Schamhaftigkeit zunächst einmal eine innere Haltung des Menschen, nicht etwa bloß und erst ein tatsächliches Unterlassen einer ungeordneten sexuellen Betätigung. Die bloß äußere sexuelle Enthaltsamkeit ist also noch nicht unbedingt Keuschheit. Die Keuschheit ist eine Gesinnung, die sich noch nicht einmal ausschließlich auf den sexuellen Bereich bezieht, wie wir die Bedeutung dieses Wortes eigentlich immer eng führen, sondern auf alle Lebensbereiche überhaupt. Die Gesinnung der Keuschheit ist die Gesinnung der Lauterkeit, die jeden und alles erst einmal in seiner eigenen Wahrheit und Wertigkeit anerkennt, schätzt und bestehen lässt, ohne irgendwelchen Hintergedanken, wie man eine Person oder auch nur eine Sache für sich vereinnahmen könnte, wie man sie benutzen oder sogar ausbeuten könnte und sie vielleicht dann da noch taxiert, was sie einem, wie das ja heute heißt, bringen, in Anführungszeichen, könnte. Unkeuschheit im sexuellen Bereich würde also schon den Hintergedanken bedeuten, welchen Nutzen und Lustgewinn der Körper eines anderen für meine sexuelle Befriedigung hätte. Man könnte das auch als Taxierung des sexuellen Wertes, Wert wieder in Anführungszeichen, eines Menschen für mich selbst bezeichnen. Unkeusch ist eigentlich alles, was näherhin durch die sexuelle Begierde motiviert ist oder auch auf die Stimulierung dieser Begierde ausgerichtet ist. Es hat schon eine tiefe Bedeutung, wenn der Herr in der Bergpredigt sagt, dass der Ehebruch nicht erst in einer tatsächlichen Untreue besteht, sondern bereits dann, wenn jemand eine Frau auch nur lüstern anschaut. Matthäus Kapitel 5, Vers 27, 28. Dann hat er bereits in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Der Ehebruch oder, wenn Sie so wollen, der Verstoß gegen das sechste Gebot geschieht also bereits im Herzen. Das gilt aber nicht nur für die anderen Personen, sondern auch für die eigene. Wenn ich nämlich im sexuellen Bereich bei mir selbst bleibe, nämlich in der Form der Selbstbefriedigung. Die Unkeuschheit der Selbstbefriedigung kann durchaus auch in der Ehe geschehen, insofern einer von beiden oder auch alle beide sich überhaupt nicht aneinander verschenken wollen, sondern einer den Körper des anderen nur dazu benutzen will, um auf seine eigene Rechnung zu kommen. Auch die eheliche Begegnung kann durchaus den Charakter der Selbstbefriedigung auf Gegenseitigkeit haben. Das ist aber unkeusch. Und das ist Sünde. Die Gesinnung der Keuschheit ist immer und unbedingt lauter und ohne Hintergedanken. Die Unkeuschheit dagegen spekuliert mehr oder weniger latent immer auf den eigenen Vorteil und Nutzen. Die Gesinnung der Unkeuschheit ist bereits durch die Begierde, nämlich den Hintergedanken, für mich selbst haben zu wollen, verdorben. Von daher wird auch die Bedeutung des Wortes von der sexuellen Reinheit ganz einsichtig. In den Seligpreisungen der Bergpredigt preist der Herr alle selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Hier meint Reinheit so viel wie Lauterkeit und Keuschheit in einem ganz umfassenden Sinn. Ihr Herz, ihre Seele und auch ihre Gesinnung ist ein reiner, blanker, von aller Unlauterkeit unversehrter Spiegel. Das Herz ist der Sitz der Keuschheit. Die Würde des menschlichen Leibes. Die Kirche hat ein ganz und gar positives Verhältnis zu der Sexualität und auch zum Leib des Menschen überhaupt. Zu den weit verbreiteten, aber völlig falschen Vorstellungen, auch bei Katholiken, gehört das Klischee von der Leib- und Sexualfeindlichkeit der katholischen Kirche. Das hat seinen Grund in dem Ärger, dass die Kirche die Gestaltung des sexuellen Lebens nicht einfach jedem Einzelnen überlässt, sondern sich da auch noch mit ihrer Sexualmoral, ich sage es in Anführungszeichen einmal wieder, einmischt. Die Kirche müsse sich endlich einmal eine zeitgemäße, das heißt aber eine an die tatsächlichen Verhältnisse angepasste und diese auch für gut erklärende und damit absegnende Sexualmoral einfallen lassen. Jedenfalls konnte man es sinngemäß auch in diesen Tagen wieder lesen. John Paulus schreibt den Korinthern aber sehr deutlich: Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. und der Herr für den Leib. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört euch nicht selbst. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 13 folgende. Schon Paulus gibt hier in seinem Brief an die Korinther auf diese Kritik an der Kirche eine geradezu peinlich entlarvende Antwort. Leibfeindlich ist die Kirche nur für den, der den Leib als bloßes Lustobjekt missbrauchen will, für den, der dagegen in lauterer und keuscher Gesinnung die Wahrheit des Leibes anerkennt und deswegen im menschlichen Leib mehr und Größeres sieht als ein bloßer Träger der Sexualität zum eigenen Vergnügen. Der wird sagen, dass wohl niemand dem menschlichen Leib eine so hohe Ehre einräumt als die katholische Kirche. Hier wird noch einmal ein ganz besonderer Grund für die Würde gerade des Leibes und nicht nur des Menschen überhaupt genannt, jedenfalls wenn er getauft ist, nämlich dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Welch eine Hochschätzung des Leibes durch die Kirche! Und der besondere Charakter der Sünde gegen das sechste Gebot besteht auch darin, dass diese Sünde gerade diesen Tempel betrifft, demgegenüber jede andere Sünde außerhalb des Leibes bleibt. So kann dann Paulus auch sagen, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 3,17. Unter diesem Gesichtspunkt wird auch einsichtig, dass die Kirche die Sünde gegen das sechste Gebot jedenfalls im Allgemeinen als schwere Sünde eingestuft hat. Das hat also nicht etwa mit einer Leib- und Sexualfeindlichkeit der Kirche zu tun, sondern mit den vorstehend genannten Gründen, die ja den Kritikern im Allgemeinen überhaupt nicht bewusst sind. Aber das sind die maßgeblichen Fakten, die die Kirche bei der Formulierung der Sexualmoral berücksichtigen muss und auch berücksichtigt. Übrigens wiederum Fakten oder Wahrheiten, die in der menschlichen Natur unveränderlich angelegt sind und deswegen nicht heute so und morgen anders. Darüber kann niemand verfügen. Wer von dieser hohen Würde des menschlichen Leibes, der ja allein schon durch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus geadelt ist und der auch wie dieser zur Auferstehung und damit zur Verklärung und zur Verherrlichung bestimmt ist, auch nur irgendetwas begriffen hat, wird die Behauptung von der Leibfeindlichkeit der Kirche nicht mehr aufrechterhalten können. Aber die Kirche hat gerade auch deshalb die Würde des Leibes zu schützen. Ein solcher Leib eignet sich überhaupt nicht dazu, ihn zur Schau zu stellen. Geheimnisse sind zu hüten und nicht zu exhibitionieren, zur Schau zu stellen und zu prostituieren. Eine wirklich ihrer Würde als Frau bewusste, nämlich wirklich selbstbewusste und feine Frau wird niemals ihren Körper durch ihre Kleidung schon jedem Mann zur Schau stellen. Die bietet sich nicht an. Eine ordinäre Frau ist aber noch abstoßender als ein ordinärer Mann. Eine Frau kann durch ihr Verhalten durchaus auch das Verhalten des Mannes bis zu einem gewissen Grade beeinflussen oder sogar steuern. Eine Frau muss aber auch wissen, dass sie immer mehr zu verlieren hat als ein Mann und immer den höheren Einsatz mit dem entsprechenden Risiko spielt. Eine Frau ist im sexuellen Umgang, gerade in ihrer Seele, auch immer sehr viel verletzlicher und tiefer verletzbar als ein Mann und deshalb auch viel schutzbedürftiger als ein Mann. Eheliche Keuschheit. Auch wenn die Sexualität ausschließlich in der vor der Kirche gültigen Ehe ihren Platz hat, so bedeutet das doch keinesfalls, dass die Sexualität innerhalb der Ehe auf jedwede Weise gelebt werden könne. Es gibt auch eine Keuschheit in der Ehe, die allerdings nicht etwa die vollkommene sexuelle Enthaltsamkeit meint, selbstverständlich nicht, sondern dass die eheliche Sexualität im Rahmen der natürlichen Schöpfungsordnung gelebt wird. Im ersten Brief an die Thessalonicher heißt es, das ist es, was Gott will. eurer Heiligung.
Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Zwischen den Zeilen wird deutlich, der Adressat sind die Männer. Und nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 4, Verse 3 bis 5. Ein Mann muss Ehrfurcht haben vor dem Leib der Frau. Gerade der Leib der Frau ist niemals zu trennen vom Geheimnis des menschlichen Lebens, da sie in ihrem Leib empfängt und Gestalt annehmen lässt, da sie aus diesem Leib gebiert und dann auch mit ihrem Leib noch nährt. Die Ehrfurcht vor dem Leib der Frau ist Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens, zu dem der Leib der Frau seiner Natur nach eine ganz besondere Nähe hat. Genau dieser unaufhebbare Bezug zum Geheimnis des Lebens konstituiert die besondere Würde der Frau mit, die nicht einfach schlechthin identisch ist, dann eben auch mit einer spezifisch Würde des Mannes. Der Leib der Frau eignet sich auch gerade deshalb schon überhaupt nicht als Lustobjekt, wie allerdings auch umgekehrt nicht der Leib des Mannes für die Frau, freilich nicht. Überhaupt können Eheleute füreinander niemals Erfüllung sein, weil jeder Mensch auf Gott hingeschaffen ist und niemals auf einen Menschen, auch auf seinen Ehegatten nicht. Jeder Ehegatte wäre mit einer solchen Erwartung hoffnungslos überfordert. Der Orgasmus ist lediglich Verheißung, nicht Erfüllung. Sexuelle Lust und ihre Befriedigung sollten eigentlich nur ein Reflex der liebenden Hingegebenheit an die geliebte Person sein, aber nicht Ziel und nicht Absicht. Schließlich kann sich ja auch kein Mensch die Erfüllung seines Lebens nehmen und sich mit ihr bedienen, sondern er kann sie sich nur von Gott schenken lassen. Die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau in der vor Gott gültigen Ehe hat ihre Möglichkeitsbedingungen in dem, was zugleich ihre personale Würde ausmacht. Diese personale Würde muss der Mensch aber auch wahren, denn sie ist in dieser Situation auch in einem Höchstmaße gefährdet. Ich möchte ein letztes kurzes Kapitel noch anschließen über die unentbehrliche Bedeutung der Sexualität auch für den Zölibatären. Das heißt für Priester und Ordensleute. Manche werden nämlich denken, wenn die Priester und Ordensleute nicht heiraten, dann ist doch ihre Sexualität eigentlich überflüssig. Ein bloß sinnloses Kreuz. Wäre es denn dann nicht besser, wenn es diese Kräfte des Menschen bei ihnen gar nicht gäbe? So jedenfalls könnte man meinen. Aber die Sexualität als Qualität eines Menschen dient ja nicht ausschließlich die Erzeugung von Nachkommenschaft in der Ehe, sondern sie strebt ihrem Wesen nach zu einer anderen Person und damit von der eigenen Person weg. Die Sexualität zielt auf die andere Person ab. Sie ist praktisch die Energie, die den Menschen auf die geliebte Person hinpolt, aber nicht nur die des jeweils anderen Geschlechts, sondern auch auf den dreipersonalen Gott. Dem steht nicht entgegen, dass es auch andere sogenannte Polarisierungen gibt. Diese entsprechen allerdings weder der Schöpfung noch der Erlösungsordnung, sondern sind ein Symptom einer schon durch die Erbsünde erheblich geschädigten Natur. Nur männliche und weibliche Geschlechtsorgane entsprechen einander unter der Rücksicht des Vollzugs der sich aneinander gegenseitig verschenkenden personalen Liebe in der leibseelischen Vereinigung. Andere sexuelle Konstellationen entsprechen also ebenso wenig der Norm wie die vielen anderen Gebrechen der Natur auch, die man aber deshalb nicht etwa ausleben darf, sondern mit der Gnade Gottes gerade in den Griff bekommen muss. Die Natur ist eben noch nicht wieder heil und vollendet, sondern immer noch erheblich geschädigt und kann deshalb auch kein Rechtfertigungsgrund für ein entsprechendes Verhalten sein. Vielmehr ist ein Verhalten entsprechend der jeweiligen Schädigung Sünde. Die Sexualität ist aber nicht selbst schon Liebe. Es wäre grundfalsch, Sexualität und Liebe etwa gleichbedeutend zu verstehen. Liebe und Begierde kommen zwar darin überein, dass sie zu einer anderen Person streben. Sie unterscheiden sich aber ganz wesentlich darin, dass die Liebe nur um des anderen Willen zu dieser anderen Person strebt, die Begierde dagegen nur um der eigenen Person, des Ego Willen, weshalb sich Liebe und Begierde auch einander als unvermittelbare Gegensätze unbedingt ausschließen. Hier zeigt sich auch deutlich, dass die im Sprachgebrauch häufige Gleichsetzung von Sexualität oder gar Lust und Liebe absolut falsch ist. Aber die sexuelle Disposition des Menschen ermöglicht ihm als Leib-Seele-Wesen auch das Leib seelisch vollziehen zu können, wonach die Liebe strebt, nämlich nach der ganzheitlichen interpersonalen Einheit von Mann und Frau sowie auch für den zölibatären Menschen die Einheit mit Gott. Die Sexualität hat also damit eine wichtige Hilfsfunktion für den Menschen, nämlich durch die Liebe in der Liebe Mensch sein und bleiben zu können. Von dieser Ausrichtung der Sexualität auf die andere Person wird auch klar, dass die Sexualität auch für den Zölibatären nicht etwa eine nutzlose, überflüssige Last ist, sondern eine Notwendigkeit, die ihn allerdings nicht auf einen Mitmenschen des anderen Geschlechts hin orientieren soll, sondern auf Gott. Die Sexualität des Menschen ist gleichsam die Möglichkeit des Menschen, sich an eine andere Person hingeben und verschenken zu können und nicht bei sich selbst zu bleiben und sich nur um sich selbst zu drehen. In diesem Sinn hat die Liebe des Menschen als eines Leibwesens durchaus ihre Möglichkeitsbedingung in der Sexualität, was aber umgekehrt ganz und gar nicht bedeutet, dass jede zwischenmenschliche Sexualität auch schon Liebe wäre.